Am 31. März ist jedes Jahr der Trans Day of Visibility. In Hamburg gab es deswegen eine Kundgebung auf dem Heidi-Kabel-Platz und auch die Hamburger Grünen haben eine Veranstaltung zum Trans Day of Visibility gemacht. Mit dabei selbstverständlich Cornelia Kost und Daniel Sciano. Beide sind TransaktivistInnen und außerdem bei Pink Channel, denn an jedem fünften Samstag im Monat gibt es Pink Channel Trans Edition. Bei der grünen Veranstaltung haben Cornelia und Daniel auch ein Interview mit der Fraktionsvorsitzenden der Grünen geführt, mit Jenny Jasberg.
Wir sind hier auf der Veranstaltung der Grünen am 31.03. Transgender Day of Visibility. Wir führen hier ein Interview für den Pink Channel in Hamburg und ich freue mich sehr, dass Jenny Jasberg, die Fraktionsvorsitzende der Grünen Bürgerschaftsfraktion, hier ist. Transgender Day of Visibility. Die Grünen sind ja in Hamburg, was das Thema Queerness angeht, sehr aktiv. Wir haben einen Aktionsplan in Hamburg. Wie siehst du oder wie schätzt du die Politik der Grünen Bürgerschaftsfraktion ein?
Na, also ich wäre natürlich am falschen Platz, wenn ich jetzt irgendwas Schlechtes sagen würde. Und ich kann das aber auch, glaube ich, mit voller Überzeugung tun, dass wir als grüne Fraktion hier richtig gut aufgestellt sind. Wir haben ja tatsächlich einige Abgeordnete, die sowieso in diesen Themenfeldern in den vergangenen Jahren stark aktiv waren. Aber ich freue mich natürlich insbesondere, dass wir jetzt heute auch diese Veranstaltung machen konnten. Beispielsweise, wir haben seit letztem Jahr als Neuling in der Fraktion, weil er nachgerückt ist, Adrian Hector, der sich dem Thema in unserer Fraktion auch ganz konkret widmet. Also wir haben in unserer Fraktion das insgesamt so gelöst, dass bei uns alle 31 Abgeordneten, die nicht Fraktionsvorsitzende sind, auch ein Fachthema bespielen. Und wir waren dann in der Lage, als Adrian zu uns stieß, ihm auch die Möglichkeit zu geben, in dem Feld, was ja für ihn auch wirklich ein Herzensthema ist und was er auch schon seit vielen Jahren bespielt, ihm die Möglichkeit zu geben, da auch zu wirken. Er ist jetzt unser Fachsprecher für geschlechtliche Vielfalt. Und deswegen ist es, glaube ich, auch möglich, dass er da auch viel Ressourcen reinstecken kann, zum Beispiel in so einen tollen Abend, wie wir ihn hier heute erleben. Und auch auf der inhaltlichen Ebene hier nochmal viel zu bewegen. Gleichzeitig ist es ja nicht so, dass nur durch ihn wir jetzt an den Themen dran sind, sondern dass wir viel mehr Ressourcen haben für diese Themen. Aber ich glaube, dass wir auch gut aufgestellt sind in der Stadt mit unserer Senatorin, die ja hier auch die Zuständigkeit hat und heute auch darüber gesprochen hat, dass wir eben auch einen Aktionsplan demnächst hier vorliegen haben in Hamburg. Ich glaube, dass wir mit Katharina Fegebank wirklich auch eine wichtige Person haben, die in den vergangenen Jahren schon viel mit Akteuren in dieser Stadt im Austausch war und auch, glaube ich, um die Belange von Transperson oder überhaupt aus der ganzen queeren Community auch weiß und nicht nur einfach sich das ins Schaufenster hängt, sondern da viel den Austausch auch sucht und dementsprechend auch deren Belange, deren Interessen bewegen kann. Und ich glaube, dass wir deswegen auf dem Pfad ganz gut aufgestellt sind. Ich meine, klar, wir sind immer in einem gesellschaftlichen Diskurs, wo es viel zu bewegen gibt, wo immer noch viele Baustellen sind, also gerade was das Thema zum Beispiel Transfeindlichkeit angeht. Wir wissen, dass wir da noch lange nicht an einem Punkt sind, wo wir uns entspannt zurücklegen können auf absehbare Zeit und sagen können, ach, guck mal, alles ist geklärt und läuft in dieser Gesellschaft, sondern wir haben noch einige dicke Bretter auch zu bohren, eben um die Rechte von Transpersonen oder von nicht-binären Personen auch noch besser zu schützen. Und ich glaube, dass wir aber, wie gesagt, den Fokus darauf haben und mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen und auch mit den Verantwortlichkeiten hier unser Bestes weiter tun werden.
Transgender Day of Visibility, ich glaube, das ist die erste Veranstaltung, die die Grünen in diesem Rahmen machen, auch so hochrangig besetzt wird durch die grüne Bürgerschaftsfraktion. Und zwar der Bürgermeisterin war da, du bist heute da, welchen Stellenwert hat geschlechtliche Vielfalt aus deiner Perspektive in der Politik hier in Hamburg?
Ja, wie gesagt, ich glaube, dass für uns Grüne generell, also nicht nur in Hamburg, sondern ganz generell natürlich das Thema geschlechtliche Vielfalt schon seit vielen Jahren eins ist, das uns sehr bewegt und wo wir uns auch freuen, dass wir sehen, dass Dinge vorangehen, auch gerade mit der neuen Bundesregierung. Wir haben als Grüne ja schon im Gründungsmoment, glaube ich, das Thema mehr oder weniger integriert gehabt. Also wir kommen ja aus verschiedenen Bewegungen der Gesellschaft und die feministische Bewegung ist ein wichtiger Teil davon gewesen. Und wir haben uns gerade auch bei Fragen der geschlechtlichen Vielfalt in den vergangenen Jahren auf allen Ebenen sehr interessiert, auch mit neuen Fragestellungen auseinandergesetzt. Also die wenigsten politischen AkteurInnen, würde ich jetzt mal sagen, kommen von sich aus mal ebenso auf die Idee, sich zum Beispiel mit Fragen der Transformation auch zu beschäftigen, zum Beispiel, oder auch mit den Gesetzen, die sich in den vergangenen Jahren glücklicherweise geändert haben, also was zum Beispiel die Eingriffe nach der Geburt anging, also im Krankenhaus bei Personen oder bei Kindern, bei denen das Geschlecht nicht eindeutig festzulegen war. Also solche Dinge, da waren wir in den vergangenen Jahren immer dran und haben immer auch eng mit der Community gearbeitet. Wir haben in Hamburg ja auch jetzt nicht erst letztes Jahr angefangen, uns beispielsweise für den CSD zu interessieren, sondern das hat ja bei uns eine lange Kontinuität. Und für mich persönlich ist es absolut wichtig, dass wir bei dem Thema auch sichtbar sind. Deswegen bin ich auch heute hier, weil es geht ja um Sichtbarkeit. Also wir wollen ja heute die Sichtbarkeit auch von Menschen feiern. Und wie können wir das gut machen? Indem wir da sind und auch zeigen, dass wir nicht nur einfach hier auch selber sind, sondern dass wir es unterstützen, dass Menschen gesehen werden. So. Und deswegen finde ich, es ist ein toller Anlass. Also es ist ja auch ein toller Anlass, wo man jetzt auch mal nebenbei sich austauschen kann über den Zustand der Gesellschaft. Und was ich im Moment wahrnehme, ist, dass es auch ein hohes gesellschaftliches Interesse gibt, das Thema zu bewegen, aber leider nicht immer nur im freundlich gemeinten Sinne, sondern wir erleben ja auch viele Diskussionen, in denen Anfeindungen auch nochmal wiederholt werden. Und insofern ist es mir persönlich auch wichtig, durch meine Präsenz, aber auch durch die Unterstützung meines Abgeordneten, so eine Veranstaltung hier auch zu machen, dazu beizutragen, eine positive Sichtbarkeit zu stärken und auch ein Zeichen zu setzen.
Du hast das Thema Feminismus angesprochen. Ist es so, die Kritik an geschlechtlicher Vielfalt kommt ja vor allen Dingen von rechter Seite. Wir haben hier in Hamburg die Volksinitiative von Frau Mertens, die sich gegen das Gendern richtet. Wie schätzt du das ein?
Ja, ich habe dazu eine sehr klare Haltung und die wird natürlich von unserer Fraktion auch geteilt. Also insofern repräsentiere ich da die Fraktionsmeinung. Die Äußerungen, die Frau Mertens getätigt hat, waren dann sicherlich auch nochmal sehr, sehr klar, um zu erkennen, dass es bei dieser Initiative, die selber behauptet, sich um die Sprache, um die deutsche Sprache zu bemühen oder die deutsche Sprache, wie sie ist, zu erhalten, was, glaube ich, völlig unabhängig vom gesellschaftlichen Kontext schon sehr schwierig ist, weil das Sprache sich ändert, ist, glaube ich, etwas, was man sowieso immer überall sehr schwer aufhalten kann. Also wir sprechen hier ja auch alle kein Mittelhochdeutsch. So, also in so eine sprachliche Entwicklung eingreifen zu wollen, erscheint mir sowieso schwierig. Aber gerade aufgrund der Äußerungen, die Frau Mertens getätigt hat, wird ja klar, dass es hier eben nicht nur um Sprache geht, sondern dass dahinter auch diskriminierende Gedanken gegenüber verschiedenen Menschen stehen. Also das hat sie ja sehr klar gemacht. Und ich glaube, dass das kann nicht sein, mit dem wir uns einfach irgendwie zufrieden geben und sagen, naja gut, da sind interessierte BürgerInnen am Werk und wollen ihre Positionen irgendwie durchdrücken, sondern wir nehmen schon auch wahr, dass in der Diskussion es, wie gesagt, nicht um Sprache geht, sondern dass hier der Versuch unternommen wird, gesellschaftlich zu mobilisieren gegen insbesondere die queere Community in Hamburg. Und das lehnen wir natürlich kategorisch ab und werden uns deswegen auch weiterhin da sehr klar positionieren, dass das kein Weg ist, den wir gehen wollen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass ja die Behauptung im Raum steht, hier eine Schutzfunktion gegenüber auch Minderjährigen ausüben zu wollen durch ein vermeintliches Gendergebot. Das gibt es ja in Hamburg gar nicht. Also wir haben in Hamburg überhaupt gar keine festgelegten Regeln oder auch Gebote, wie man da zu sprechen hat. Und das ist ja etwas, was die Initiative jetzt fordert. Also sie fordert ja auch Menschen dann auf oder will es durch ein Verbot machen, dass niemand mehr in der Lage ist, zum Beispiel geschlechtergerechte Sprache anzuwenden. So, und das ist eine Beschränkung, die in einer freien Gesellschaft nicht geht.
Wie ist denn die Regelung momentan in der Stadt, wenn zum Beispiel Behörden Personen anschreiben, wenn das Jobcenter einen Menschen anschreibt?
Also es gibt im Moment, und das finde ich auch völlig in Ordnung, weil ich nehme das so wahr, dass wir im gesellschaftlichen Wandel sind, also gerade auch durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum dritten Geschlecht. Also wissen wir, dass da was zu tun ist. Und es ist noch gar nicht klar, wie, glaube ich, auch bundesweit, das ist ja kein Hamburger Problem, wenn das Bundesverfassungsgericht hier schon mal einen Weg gewiesen hat, wie man hier tatsächlich langfristig verfahren wird. Deswegen ist der Weg, den wir in Hamburg haben, finde ich ein richtiger. Nämlich wir haben einen Leitfaden, ich weiß gar nicht, wie das heißt, lass es Leitfaden oder Hinweiszettel oder wie auch immer nennen, auf dem es Empfehlungen gibt, wie man denn geschlechtergerechte Sprache anwenden kann, wenn man es denn möchte. Also Personen, die sich dafür entscheiden, ne, das machen zu wollen, bekommen da eben Hinweise, was verschiedene Mittel auch der geschlechtergerechten Sprache bedeuten. So, und niemand in dieser Stadt ist genötigt oder gezwungen, das zu machen. Ne, das gibt es einfach nicht. Also es ist eher andersrum. Also wir wissen ja auch zum Beispiel aus dem privatwirtschaftlichen Bereich, dass auch verschiedene Verlage sich aufgemacht haben in den vergangenen Jahren, das generische Maskulinum nicht mehr als Standard einzusetzen. So, ne? Und auch da gibt es ja die Diskussion, wie man jetzt eben auch mit diesem dritten Geschlecht in der Sprache umgehen will. Das sind ja alles Entwicklungen, die wir sehen. Und was ich nochmal spannend fand, ist von der Initiative von der Frau Mertens, da gibt es ja einen ganz starken Bezug auf den Deutschen Rechtschreibrat. Also es wird ja gesagt, also solange die deutsche Sprache gilt, muss man auch gucken, was sagt der Rechtschreibrat und dass der sich da so stark gegen positionieren würde. Tatsächlich, wenn man sich die Stellungnahmen des Deutschen Rechtschreibrats anschaut, dann findet man da nicht eine ganz klare Position dagegen, sondern man findet, dass sie sich erstens dafür aussprechen, geschlechtergerecht auch zu sprechen und zu schreiben oder geschlechtergerechte Sprache anzuwenden, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt allerdings den Genderstern nicht empfehlen. Und das kann man schon auch so lesen, dass sie da auch ähnlich wie ich das einschätzen, dass wir da noch in einem Prozess sind. Und gerade vor, ich glaube, wenigen Wochen hat zum Beispiel die Bundesstelle für Antidiskriminierung eine sehr klare Empfehlung für den Genderstern ausgesprochen. Das ist auch eine neue Entwicklung und die wiederum adressieren den Deutschen Rechtschreibrat. Also da ist überall Musik drin und ich finde das auch richtig, weil ne, keiner hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich kann, glaube ich, überzeugende Argumente liefern, warum der Genderstern viel Sinn macht in der Sprache. Aber dass das einfach Entwicklungen sind, die wir gemeinsam in der Gesellschaft miteinander bearbeiten müssen, ist ja auch sinnvoll. Und was die Bundesstelle für Antidiskriminierung gemacht hat, finde ich sehr klug. Sie haben sich mit Verbänden und mit InteressensvertreterInnen auseinandergesetzt, beispielsweise Behindertenverbänden, ne, um auch zu gucken, wie funktioniert denn die geschlechtergerechte Sprache, auch zum Beispiel im Kontext von Sehbehinderung, ne, wenn man das abbildet in Sachen und so. Und da sind die, nachdem sie das alles ausgewertet haben, zu der Erkenntnis gekommen, dass der Stern tatsächlich die beste Lösung ist und wenden sich damit an den Rechtschreibrat. Also so verstehe ich Sprache generell. Sie entwickelt sich immer stetig und das ist auch gut so. Und das wird, glaube ich, niemand mit egal welchem Verbot oder Gebot aufhalten können. Und dass wir diese Dynamik auch progressiv begleiten zum Schutz auch von Minderheiten oder auch zum Schutz der Rechte von Minderheiten dieser Gesellschaft, das ist für mich völlig selbstverständlich.
Ja, im Übrigen ist tatsächlich Sehkraft genauso vielfältig wie Geschlecht. Ich bin tatsächlich hochgradig sehbehindert, also ich gelte als gesetzlich blind, 2% Sehkraft und ich komme mit dem Unterstrich am besten klar. Also tatsächlich ist das da genauso vielfältig und das macht einfach deutlich, wie kompliziert das Thema ist. Es gibt keine einfache Antwort auf diese Thematiken und man sollte vielleicht doch die Menschen sprechen lassen. Und wir verstehen schon einander, auch wenn wir unterschiedlich sprechen und unterschiedlich schreiben.
Ich würde gerne einen Blick werfen auf das Spannungsfeld, dass geschlechtliche Vielfalt nicht nur von der rechten Seite angegriffen wird, sondern auch aus dem feministischen Spektrum, genderkritisches Spektrum oder radikalfeministisches Spektrum. Wie siehst du diesen Spannungsbogen, der sich da in feministischen Kontext auftut?
Gegenüber der Gender-Initiative?
Nee, nicht gegenüber der Gender-Initiative, sondern gegenüber geschlechtlicher Vielfalt.
Ich nehme das ehrlich gesagt gar nicht wahr, dass das gerade aktuell ein Thema ist. Also zumindest in den Kontexten, in denen wir das diskutieren, ist das nicht so prominent. Also beispielsweise diese Gender-Initiative ist ja genauso frauenfeindlich, wie sie ja auch transfeindlich ist. Also da würde ich jetzt auch nicht abstufen, weil in dem Moment, wo mir jemand sagt, dass das generische Maskulinum unantastbar ist, weil es ja eigentlich immer schon so gut funktioniert hat und jeder ja auch verstehen würde, dass Frauen mitgedacht sind, kann man sich ja ausmalen, wie dann die Argumentation auch gegenüber Transpersonen ist. Das nehme ich wahr, dass die Anfeindungen, ne, insbesondere gegenüber Frauen und Transpersonen, die gleichen sind. Ich erlebe aber ehrlicherweise im Moment in dem Kontext nicht, dass es da von feministischer Seite oder radikal-feministischer Seite große Bemühungen gibt, was aufzumachen. Also vielleicht bin ich vielleicht auch zu wenig in diesen Kontexten von Radikalfeminismus unterwegs, aber das nehme ich gerade nicht wahr, sondern eher diskursprägend die Anfeindung gegenüber Frauen generell und gegenüber Transpersonen.
Es ist ja bezeichnend, dass die Angriffe, die im grünen Kontext stattfinden gegen das Frauenstatut, ja in der Regel oder fast ausnahmslos, jedenfalls die größeren Angriffe in der letzten Zeit, und das Parteigericht auf Bundesebene hat sich ja damit beschäftigt, der Hebel war immer trans. Also da haben sich ja, Allison heißt der Mensch, der diese Seite Transdienst Sorge berechtigt hat, der sich dann da zur Frau erklärt, und dann gab es jetzt einen zweiten Fall, wo das Bundesschiedsgericht war, sich dazu entschieden. Also es ist also, denke ich, gar kein Zufall, dass dieses Spannungsfeld ausgerechnet bei den Grünen aufgemacht wird, weil in der Tat, du hast recht, die Zielrichtung ist das Bundesfrauenstatut. Das geht also gegen die Frauen.
Also ich stecke tatsächlich in dem Thema viel zu wenig drin, um das jetzt irgendwie abschließend beurteilen zu können. Also, dass das Bundesfrauenstatut ganz grundsätzlich unter Druck steht, das ist, glaube ich, auch was, was so alt ist wie das Bundesfrauenstatut selber. Also, ne, ich glaube, da kann man sich immer mal wieder mit beschäftigen. Also, ob das dann jedes Mal das Bundesschiedsgericht ist, muss ja nicht sein. Aber die Feststellung, ach, das brauchen wir doch jetzt gar nicht mehr und das ist doch auch diskriminierend gegenüber talentierten Männern und so. Also, ne, auch solche Diskussionen, die gibt es wahrscheinlich, wie gesagt, seit es das Statut gibt, gibt es die. Und das gerade dann, also das wäre jetzt eher meine Vermutung, gerade immer dann, wenn es um Plätze geht. Ne? Wenn es, also es ist ja kein Thema, wenn man einfach nur so ganz generell intellektuell darüber sprechen müsste, sondern ein Thema ist immer dann spannend, wenn es um Plätze geht und wenn es was zu gewinnen gibt. Gerade Mandatsplätze, also wo dann auch tatsächlich mit Geld hinterlegten Posten irgendwie im Raum stehen, dann ist ja erfahrungsgemäß das Interesse der Beteiligten dann doch immer ein bisschen höher, auch Diskussionen in eine bestimmte Richtung zu lenken und dafür zu sorgen, dass man exklusiv da vorkommt. Also ich, wie gesagt, möchte das gar nicht bewerten, weil ich diese ganzen Urteile des der Bundesebene auch nicht verfolgt habe und auch da keine aktuellen Debatten kenne, aber es erscheint mir nicht total unplausibel, dass man grundsätzlich, wenn es um Plätze geht, da dann auch das meiste hin und her hat. So. Und dass wir ein Bundesfrauenstatut haben, finde ich persönlich richtig gut. So, ich glaube auch bei allen Anfeindungen, die das auch in den letzten Jahrzehnten erlebt hat, zeigt es doch, wenn man in die Parlamente guckt und auch in unsere Partei, dass trotz aller Bemühungen und Beschwörungen aller anderen Parteien sich auch diesem Thema der Unterrepräsentation von Frauen wenig getan hat. Und bei uns ist das einfach ein Standard. Klar, den müssen wir immer wieder in Diskussionen verteidigen und so weiter. Das ist richtig, aber es ist an und für sich ein sehr, sehr wichtiges Tool in unserer Partei. Und da lohnt es sich dann auch, finde ich, drum, die in der Komplexität dann sich damit auch zu befassen, weil natürlich ist das eine Herausforderung, zu gucken, wie passen denn jetzt Transpersonen in dieses Frauenstatut. So, da wird es auch keine einfache Lösung geben, die man mal eben irgendwie vom Zaun bricht und sagt, so ist es jetzt, sondern es muss ja dann am Zweifel auch auf allen Ebenen gelebt werden können. Also auch im Kreisverband mit nur 20 Mitgliedern, die vielleicht gerade ganz andere Themen haben. Insofern ist das eine komplexe Herausforderung, aber ich glaube, dass wir Grünen wahrscheinlich noch am besten aufgestellt sind, die dann auch zu lösen.
Ja, was wir bisher ja gut hinbekommen haben, ist das Thema Trans zu integrieren. Also wer als Frau lebt, wer sich als Frau bezeichnet, ist eine Frau nach dem grünen Frauenstatut. Das hat in den letzten 40 Jahren ja ganz gut geklappt bei den Grünen.
Das hilft nicht binären Personen rein gar nicht, aber da ist die grüne Jugend ganz fit, die hat ein Flinterstatut entwickelt, wo man sich tatsächlich vielleicht auch ein Scheiblein von abschneiden könnte fürs Frauenstatut, nicht um es zu kippen oder sonst irgendwas. Für mir ist es auch sehr, sehr wichtig. Ich habe lange genug in der Rolle einer Frau gelebt, als dass es mir nicht wichtig wäre. Aber die Dinge, die wandeln sich und ich denke, es ist an der Zeit, da tatsächlich auch mal dran zu arbeiten. Die grüne Jugend hat da gut vorgelegt.
Ja, ich weiß, dass die grüne Jugend da total fit ist und ich glaube auch, dass wir da noch einiges vor uns haben, weil tatsächlich gerade das Thema der Non-Binären eins ist, was wir bisher noch viel zu wenig irgendwie betrachtet haben oder bisher integriert haben. Also es gibt ja durchaus auch Personen, die für sich beanspruchen, eben keinem Geschlecht anzugehören. So, und das auch ganz eindrücklich fordern, dass sie eben nicht in diese Zweigeschlechtlichkeit einsortiert werden. Das ist auch völlig okay. Ich glaube nicht, dass bei uns in der Partei irgendjemand da was anderes fordern wollen würde. Die Frage ist aber natürlich, wie kriegt man das dann auch zusammen mit den politischen Ansprüchen der Frauenförderung? So, also das sind, glaube ich, Dinge, und die grüne Jugend mit ihren vielen Flinteraktivitäten ist da wirklich gut aufgestellt. Das stimmt schon. Nur unsere Partei besteht ja eben auch nicht nur aus der grünen Jugend, die gerade sich da sehr intensiv beschäftigt, so da einen Transfer hinzukriegen von den Diskussionen, die ja schon geführt wurden. Die müssen wir dann ja nicht alle bei Null nochmal neu anfangen, auch in unsere höchsten Parteigremien rein. So, das findet, glaube ich, eh statt, wie das immer so ist. Und ich wünsche mir da auch keine einfache Antwort, ne? Weil da müssen schon auch alle mit ihren unterschiedlichen Perspektiven mitgenommen werden. Aber ich glaube, da wir als Grüne grundsätzlich eine streitfähige Partei sind und nicht kaputt gehen, wenn wir uns mal auch kontrovers auf Themen einlassen, wird uns das, glaube ich, nicht schaden.
Naja, die Hälfte der Macht gehört den Frauen und das ist die grüne DNA und das möchte ich nicht erleben.
Nein, das wird nicht angepasst.
Das möchte ich auch nicht erleben in meinem Leben, dass daran gerüttelt wird.
Vielleicht ist es auch nur ein Drittel, wir wissen es nicht genau.
Daniel, deine letzte Frage.
Ja, also ich stelle immer die berühmte letzte Frage, das ist die wichtigste Frage des ganzen Interviews. Wenn hier jetzt ein kleines grünes Pummel-Einhorn vorbeitapsen würde und sagen würde, Jenny, was würdest du dir wünschen? Was ist dein Wunsch? Einen hast du frei.
Eieiei. Ein grünes Pummel-Einhorn. Also das würde ich mir zumindest nicht wünschen, weil ich habe zu Hause schon zwei Katzen, die mich immer sehr hungrig angucken und sehr viel Aufmerksamkeit wollen. Was ich mir wünschen würde, oh, das ist wirklich schwierig. Also das unterscheidet sich gerade sehr zwischen, was ich mir für mich wünschen würde oder was ich mir insgesamt wünschen würde. Aber ich glaube, der erste Wunsch, der mir eingefallen ist, ist tatsächlich, dass dieser fürchterliche Krieg in der Ukraine endet. Das wäre also das Erste, was mir jetzt einfiele, weil die Konsequenzen, die das global hat, also nicht nur, weil bei uns die Energiepreise gestiegen sind oder auch, weil wir große Nöte haben der Kommunen auch in der Unterbringung, sondern ganz grundsätzlich ist das natürlich was. Gerade heute jährt sich ja auch das Massaker in Butscha. Ne, wir neigen ja immer so schnell irgendwie auch zu vergessen. Ich glaube, heute oder gestern auch die schrecklichen Bilder, die wir da gesehen haben und so schockiert waren über das, was dort passiert ist, ne, mit den vielen Toten auch auf den Straßen und dass wir jetzt eine Situation haben, wo das schon ein Jahr her ist und dieses Leid unvorstellbar ist. Also das wäre schon, also was das nicht nur politisch, sondern auch, finde ich, mit den Menschen in der Ukraine macht. Das ist schon so entsetzlich, dass das ist das, was als erstes dringend weg muss aus dieser Welt.
Das war die Fraktionsvorsitzende der Hamburger Grünen, Jenny Jasberg, im Interview mit Cornelia Kost und Daniel Sciano.